Und wenn deine Kinder erwachsen werden und du dich finanziell quasi versorgt hast oder zumindest glaubst, zu Ende geplant zu haben, dann musst du noch mal hingucken.
Hallo und herzlich willkommen bei At Peace with Money, der Podcast von Intu. Ich bin euer Host Sina und ich möchte verstehen, wie wir so ticken beim Thema Geld. Und dafür unterhalte ich mich mit meinen Co-Gründerinnen, spannenden Gästen und euch über Geld. Was wissen wir eigentlich darüber und warum so wenig? Was ist unser Verhältnis zu Geld und welche Emotionen bestimmen eigentlich unser Geldverhalten? Und wie können wir unsere finanziellen Ziele erreichen? Los geht's! Risikohinweis: Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung, Unterhaltung und Reflexion. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was ihr mit eurem Geld macht, entscheidet alleine ihr. Hallo, herzlich willkommen, Caroline.
Hallo.
Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute unsere Gästin bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Caroline, du hast bei uns ein Coaching gemacht.
Ja.
Und ich würde mich gern mit dir unterhalten über deine Story, deine Entwicklung. Und vielleicht starten wir kurz mit einem Check-in. Wer bist du eigentlich und in welcher Lebenssituation steckst du gerade?
Ja, ich bin Caroline. Ich bin 62 bald. Also betagt lebe in Berlin mit meinem Mann und meinen beiden Kindern noch für einige Tage und dann mein Sohn ist jetzt 20, der geht nach USA zum Studieren. Meine Tochter hat gerade ihre Schule fertig und macht ein Gap Year und wir sind in einem Umbruch zurzeit.
Okay.
Und alles geht ein bisschen drunter und drüber und das bringt viel Offenheit, aber auch viel Bewegung ins Leben.
Das ist spannend. Und in der Situation hast du dich entschieden, ein paar Stunden Coaching in Anspruch zu nehmen, Finanzcoaching mit, warum? Was war
tatsächlich
dein Ziel?
Also das hatte tatsächlich einen ganz konkreten Auslöser. Wir sind eine Expat-Familie, wir haben lange in Hongkong gelebt, unter anderem. Mein Mann ist Amerikaner und wir wussten immer, dass wir uns selbst versorgen müssen, also dass wir unser Alter absichern müssen etc. Deswegen haben wir relativ früh in Immobilien investiert.
Ja.
Tatsächlich nicht ganz so früh, vor 10 Jahren, aber wir haben immer investiert und wir haben unter anderem vor 17 Jahren ein Haus gebaut in Bayern, von Hongkong aus.
Oh, wow.
Dieses Haus wurde immer vermietet an Feriengäste, um die Kosten zu decken. Was es natürlich nicht tut, aber es hilft bei den Running Costs, also bei den ganzen laufenden Kosten. Und es hat uns geholfen, weil wir dadurch ein Zuhause hatten für die Kinder, wenn wir in Deutschland waren. In den Sommern und speziell als die Kinder klein waren. Und dieses Haus lieben wir sehr. Und es hat mich sehr viel Kraft und Arbeit gekostet, es zu vermieten. Und ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Das war letztes Jahr, dass ich gesagt habe, ich will es nicht mehr. Was kostet uns das Haus?
Und können wir uns das überhaupt leisten?
Können wir uns nicht leisten? Ich will es nicht mehr. Und ich möchte es. Der Druck kam auch von unseren Kindern, dass wir es auf keinen Fall jemals verkaufen, sondern dass wir da mehr Zeit verbringen, jetzt wo wir in Deutschland leben. Dann habe ich nachgerechnet und das hat uns, es kostet uns ungefähr 3.000 Euro im Monat, das zu halten mit Mortgage, also mit Hypothek.
Ja.
Da ist noch eine Hypothek drauf, die läuft noch 3 Jahre. Und die Vermietungen haben davon vielleicht, die haben tatsächlich reingebracht, vielleicht 10.000 bis 15.000. Also die Vermietungen haben uns möglich gemacht, dass
In welchem Zeitraum?
Pro Jahr.
Pro Jahr.
Pro Jahr. Aber das ist jetzt schon...
Also ein paar Monate waren sozusagen abgedeckt, aber nicht...
Ja.
Und war nicht kostendeckend.
Genau. Und das hat aber beinhaltet, dass natürlich Gärtner und Housekeeping und Investitionen in neue Möbel oder so, die wurden zum Teil dadurch ermöglicht auch, dass wir vermietet haben. Ja, also das heißt, wenn wir es... Jetzt müssen wir es alleine alles bezahlen.
Ja.
Und das ist natürlich, kannst du nicht mehr irgendwie absetzen oder gegen irgendwas halten. Ich hatte den Ehrgeiz, unsere Situation so zu verändern, dass ich mich nicht mehr schlecht fühlen muss, wenn ich das Haus nicht vermiete.
Okay, das war sozusagen dein Anlass,
deine Motivation.
Das war wirklich
dieser banale Anlass. Und dann habe ich, das weißt du aus dem Coaching, das erzähle ich aber hier nochmal, unser Portfolio angeguckt, das wir in Hongkong aufgebaut haben, das wir vor 8 Jahren eingerichtet haben mit einem
ETF-Portfolio.
ETF-Portfolio, das wussten wir aber erstmal nicht. Und es war auch am Anfang nicht nur ETFs.
Ja.
Das wurde aber zu einem ETF-Portfolio. Davon haben unsere Financial Advisors 1% unseres Vermögens bekommen.
Ja, um das zu verwalten.
Um das zu verwalten.
Eine Gebühr.
Das war irgendwann sehr viel. Denn das wuchs aber nicht besonders gut und trotzdem war es sehr viel.
Ja.
Denn das ständige Abziehen von 1% über 8 Jahre bringt eine ganze Menge, also akkumuliert natürlich. Ne? Das
Klar.
ist der Compound-Effekt, wie du ihn, ne? Ist das richtig?
Ja, der Compound-Effekt, genau. Der gilt natürlich im negativen Sinne auch bei Kosten, die wir haben.
Ganz genau.
Mhm.
Und das hat mich so schockiert, als ich mal hingeguckt habe, was nicht meine Stärke ist.
Ja.
Aber durch dich inspiriert auch und durch den Kurs habe ich einfach mal gelernt, genau hinzugucken.
Ja.
Und da habe ich entdeckt, dass wir erstens unterperformen. Also die Performance unseres Portfolios war ziemlich grottig vielleicht. Also wirklich, also sehr mittelmäßig. Und gleichzeitig haben wir sehr viel Geld bezahlt dafür. Und das passt nicht zusammen.
Also ihr habt Geld bezahlt, prozentual von dem Vermögen, was da verwaltet wurde, für eben das letztlich aktive Management, auch wenn die Investitionen in ETFs ja eher als passiv gelten würden, ja, oder sind sie ja auch. Aber das hat halt jemand für euch aktiv verwaltet und diese aktive Verwaltung hat dann von der Performance im Vergleich zu, ihr würdet es einfach selber in 1, 2, 3 große indexbasierte, breit gestreute ETFs stellen, investieren. Die Performance war schlechter als
dieser
Vergleich, ne, den wir da so theoretisch mal hergestellt haben. Ne?
Mhm. Und in dem Coaching
mal zurückgerechnet haben.
Ja, richtig. Und wenn du dich erinnerst, Zineb, in dem Coaching hast du auch verschiedene Performance-Benchmarks abgefragt.
Mhm.
Und das haben wir dann gemacht. Und das habe ich gelernt, auch auf der Website zu machen, was mich wirklich nie interessiert hat. Aber dann war ich angefixt.
Also bei euren Verwaltern direkt.
Dann war
bei
ich wirklich angefixt und habe gesehen, die unterperformen. Ich hätte es eigentlich ganz banal, also laut Warren Buffett, kauft ihr irgendeinen ETF, der gut performt und denkt nicht mehr dran. Das hätten wir machen können.
Mhm. Ich würde gleich noch ergänzen, indexbasiert.
Indexbasiert.
Ja, aber ja.
Aber das war, also ist mir vollkommen ein Rätsel, warum immer noch das eine so, sagen wir mal, stark umspielte Industrie ist. Aber okay, das ist ein ganz anderes Thema. Das brauchen wir jetzt nicht zu besprechen.
Ja, können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf eine andere Sache, die du am Anfang gesagt hast, eingehen. Also das Vermögen, was da verwaltet wird, das ist ja bei euch nochmal eine spezielle Situation. Und für viele unserer HörerInnen hier, die jetzt aus Deutschland oder aus der deutschen Perspektive sich das anhören, ja vielleicht auch nicht klar. Ihr müsst ja... Oder vielleicht magst du mir das mal erklären.
Okay, ich glaube,
wofür ist das da?
Du sprichst auf den Status als Expat an.
Ja, oder
wir
eure
haben
spezielle
in Deutschland,
Situation
genau,
als
mein,
Expat.
Genau. Mhm. Mein Mann ist Amerikaner und hat immer schon, seit er angefangen hat zu arbeiten, schon als Associate in New York, hat er in einer Kanzlei gearbeitet und hatte ein kleines, relativ Anwalt, kleines richtig? Gehalt Anwalt. Hatte aber immer schon eine Strategie anzulegen. Das ist in den USA, denkt man ja, das saugt man quasi mit der Muttermilch auf. Sogar die Lehrer, die Eltern von Kevin, die wirklich kaum Geld hatten. Kaum. Also die waren wirklich, die haben ihr letztes Geld, ehrlich gesagt, rausgerückt, um ihn zur Uni zu schicken, obwohl der Vater Physikprofessor ist und die Mutter Lehrerin. Aber du verdienst halt nichts, wenn du nicht forschst und veröffentlichst, sondern wenn du unterrichtest an einer Staatsuni, dann verdienst du halt, dann hast du kaum Gehalt. Und es kostet eben sehr viel Geld. Und selbst die investieren. Und die haben jetzt ein sattes Portfolio und haben mehr Geld, als sie brauchen.
Das ist interessant, das ist eine ganz andere Kultur. Ne? Das ist
eine andere Kultur, genau. Und ich bin aber Teil dieser anderen Denkart und Kultur geworden in dem Moment, wo ich auch nach England gezogen bin. Damals habe ich am Goethe-Institut gearbeitet und habe dann später in Werbeagenturen als Texterin und Kreativdirektorin gearbeitet und bin ins englische System langsam reingerutscht und habe da auch Rentenbeiträge bezahlt. Die habe ich aber verloren, weil wir nach Hongkong gingen und ich nicht weiter einbezahlt hätte. Ich hätte eigentlich weiter einzahlen können, dann würde ich jetzt eine englische Rente kriegen. Dagegen haben wir uns entschieden, weil wir gesagt haben, wir machen das mit Investitionen.
Und es ist eine Entscheidung, die man als Expat, wenn man in verschiedenen Ländern wirklich lebt und ansässig wird, ja auch irgendwann tun muss, jeweiligen staatlichen Systeme zu investieren.
Ganz genau.
Oder aber gibt es teilweise auch gar keine? Ne? Ja. Also es gibt Länder, wo es schlicht kein staatlich organisiertes Rentensystem gibt, man sich also auch gar nicht entscheiden kann, daran teilzunehmen. Bedeutet eben für jetzt euch konkret und Menschen in vergleichbaren Situationen, ihr müsst über das Leben nicht nur euer Leben finanzieren über das Gehalt, sondern auch soweit ein Vermögen aufbauen, passives Einkommen schaffen, um dann eben auch die komplette Rente abdecken zu können.
Unser gesamtes
komplett.
Alter.
Es gibt
unser gesamtes Alter.
Genau.
Und auch dadurch, dass wir einfach ein anderes Kulturcoding haben. Ja, die Kinder waren auf internationalen Schulen, sind eigentlich auch Amerikaner und das vor allen Dingen mein Sohn sehr stark. Entstehen ganz andere Ansprüche an unser an unsere Zahlungsfähigkeit, wenn es um Ausbildung geht. Mein Sohn
zum
geht
Beispiel
jetzt
amerikanische Uni, ja.
Sauteuer.
Ja.
Also man muss das nicht machen, aber wir sind prädestiniert dafür. Und das war immer ein Ziel meines Mannes, der auch eine sehr gute Uni besucht hat, eine Elite-Uni besuchen durfte, dass er das seinen Kindern ermöglicht. Und wenn du diese Information hast, wir wissen ja, wie stark Glaubenssätze wirken, dann hat man auch die Tendenz, das selbst für seine Kinder zu planen. Das ist hochmotivierend, dann schon Geld zurückzulegen für diesen College Fund.
Ja.
Ja, für beide Kinder. Das haben wir sehr früh angefangen.
Genau, das heißt, dieses Geld, was da jetzt verwaltet wird und wo du auch festgestellt hast, hey, die Gebühren sind mir eigentlich zu teuer, vor allem in Anbetracht dessen, dass die Performance gar nicht so toll ist. Das ist eigentlich das Geld, was ihr wirklich braucht fürs Alter, für die Rente und auch um letztlich die Ausbildung eurer Kinder, zumindest des Kindes, das in den USA studiert, da bis zum Abschluss doch noch weiter zu finanzieren, richtig?
Ganz genau. Ja. Und die Tatsache, dass ich eben in dieser Lebensphase jetzt auf dich zugekommen bin und Into entdeckt habe, auch als ein sehr starkes, es hat eine sehr starke Anziehung für mich gehabt und einen sehr, sehr guten Pitch, weil in gewissen Lebensphasen braucht man gewisse Dinge. Und wenn deine Kinder erwachsen werden und du dich finanziell quasi versorgt hast oder zumindest glaubst, zu Ende geplant zu haben, dann musst du noch mal hingucken.
Das ist, finde ich total spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich ist es meine Erfahrung auch mit unseren ganzen Ja, den Mitgliedern in unserer Community, aber auch den Einzelcoachings, die ich so in den letzten Jahren Erfahrung sammeln durfte. Ich hätte tatsächlich vor ein paar Jahren noch gesagt, naja, es gibt so eine bestimmte Lebensphase und wenn man in der Phase das nicht alles schon perfekt aufgestellt hat, dann ist es irgendwann auch zu spät. Mhm. Und da habe ich festgestellt, das ist Quatsch.
Auf keinen Fall.
Ja.
Und gerade, wenn man in unserem Alter ist und ich denke an viele Freunde von mir, die nicht in dieser privilegierten Situation sind, Vermögen aufbauen zu dürfen. Das ist ja auch ein Privileg, das können ja gar nicht alle Leute.
Absolut.
Und, ich bin, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich würde wirklich gerne daran arbeiten, dass es mehr Leute können. Mhm. Im Moment ist es nicht so. Ich sehe aber, wie andere Leute mit einem kleinen Gehalt, mit einer relativ kleinen Rente rechnen müssen und rechnen werden müssen und die trotzdem sehr, sehr gute Entscheidungen treffen, wenn sie hingucken und wenn sie sich beraten lassen.
Gerade wenn es knapp ist, ist ja eben doch eine bessere Entscheidung so viel wichtiger, als wenn man im Prinzip auch das Geld oder auch das Privileg hat, Fehlentscheidungen treffen zu können.
Richtig.
Also eigentlich muss man schon recht wohlhabend sein, um sein Geld ignorieren zu dürfen.
Genau.
Ja?
Genau.
Also das ist ehrlich gesagt meine Erfahrung auch. Und das hätte ich vorher fast anders erwartet und unbewusst.
Genau, ja. Nee, das ist richtig. Und es gibt erstaunlich viele Menschen, die oder es gibt ein erstaunliches Spektrum an Leuten, an Verhalten mit Geld.
Ja.
Auch selbst bei Leuten, die Vermögen aufgebaut haben. Manchmal denkst du, sie haben es geschafft, weil sie so genau hingucken.
Mhm.
Und manche Leute siehst du, die so Big Picture Gregarious Unternehmer sind, die haben es geschafft, weil sie in manchen Momenten genau hingucken und den anderen sehr gut loslassen.
Ja, das ist sehr spannend.
Ein komplett anderes Thema.
Ja. Lass uns nochmal zu deiner Herausforderung zurückkommen.
Genau.
Also ihr hattet dann also euer Vermögen, das ihr euch erarbeitet habt im Laufe der letzten Jahre mit eben der Herausforderung, dass es jetzt eben wirklich reichen muss für eure Rente, für eure Versorgung bis zum Lebensende. Lass uns da so ganz klar sein.
Genau.
Aber eben auch die Kinder noch in einer gewissen mit den gewissen Kostspieligen,
Wie
Uni in USA finanzieren müssen. Das heißt, wenn das nicht so gut läuft, wie es könnte, ist das ja auch schnell bedrohlich. Ja. Ne?
Und wir haben uns einige Dinge nicht so vorgestellt. Wir haben verschiedene Wohnungen gekauft in Berlin, die neu gebaut wurden, wo man damals noch ganz gut investieren konnte. Die sind lange nicht so profitabel und man geht dann letztlich, wenn man Vermieter ist, doch anders damit um, auch mit den Mietern. Das ist einfach, man zahlt immer noch ganz schön drauf, also auch
Immobilien ist tricky,
Es ist tricky und es ist absolut nicht mit den Mieten finanziert. Da haben wir uns verkalkuliert, also nicht dramatisch verkalkuliert, aber immerhin. Wir müssen einen ganz großen Teil des Einkommens von Kevin, von meinem Mann, jeden Monat noch dazu benutzen, um die Hypotheken abzuzahlen.
Ja.
Oder da gibt es dann mal eine Sonderumlage.
Extra Kosten, die anfallen, weil irgendwas repariert werden muss, ein Dach oder Heizung oder
genau,
so.
Genau, oder die Corona, da haben dann unsere Mieter die Hälfte der Miete bezahlt, weil sie nicht mehr zahlen konnten. Oder es wechselt ein Mieter, dann hast du anderthalb Monate vielleicht einen Mietausfall, weil du nicht den richtigen Mieter findest, etc.
Ja.
Und es ist sehr viel Arbeit, das alles auch so in einem guten Zustand zu erhalten. Also auch verwaltungsmäßig. Ne?
Ja, das, was du da ansprichst, die Situation, dass auch eine vermietete Immobilie nicht unbedingt profitabel ist, dass vielleicht so als kleine Detour hat ja auch jetzt, denke ich mal, verschiedene Gründe. Eins ist die Lage, also so A-Lagen wie Berlin, da ist es einfach teuer zu kaufen, sodass man hohe Hypothekenbelastungen hat. Und das ist nicht unbedingt durch die zwar höhere Miete, die mal ortsüblich ist und die man verlangen kann, auch abgedeckt und tatsächlich
genau,
muss man
da einfach
eher
wissen und verstehen.
Genau, und da muss man halt eher in kleinere Städte gehen, in
vielleicht.
B- und C-Lagen. Mhm. Nee, das ist tatsächlich so, das ist ganz spannend. Da hat man eher die Chance, mit deutlich niedrigeren Einstiegspreisen, Kaufpreisen, dann immer noch mit der Miete, dann die Kosten auch. Da kann man durchaus auch Objekte finden, auch heute noch, die Cashflow positiv sind von Anfang an, wo man also mit den Einnahmen nicht nur die Kosten, auch die Finanzierungskosten decken kann, sogar noch ein bisschen Plus macht. Und wenn es 80 Euro sind oder 50, aber wenigstens Plus, das ist ja gut. Das ist in Berlin nicht unbedingt möglich. Gleichzeitig hat man aber in so Lagen wie Berlin doch dann die Chance, gegebenenfalls einige Jahre später dann mit einer größeren Gewinnentwicklung, Wertsteigerung zu verkaufen, was man wiederum in anderen Lagen nicht so hat.
Richtig.
Und im Grunde muss man diese Entscheidung treffen, will ich eine Investition tätigen, wo ich jetzt einen Cashflow habe, der schon positiv ist und dann aber nicht so eine hohe Wertsteigerungspotenzial, oder setze ich auf das Wertsteigerungspotenzial, das muss ich ja auch nicht realisieren, aber das ist die Wette, die man da eingeht, die Kalkulation, die man macht, ne? Wer kann schon in die Zukunft gucken, dann aber hat man nicht unbedingt ein Cashflow-positives Objekt. Dann hat man zwar investiert, aber man muss trotzdem noch jeden Monat gut Geld verdienen, um diese Kosten zu decken. Und das ist die Situation, in der ihr so ein bisschen gesteckt habt.
Ja, in der stecken wir. Und das, wir haben es, sagen wir mal, ermöglicht. Es ging, es hat funktioniert. Aber es führt immer wieder dazu, dass man rechnet und dass man sich Überblicke verschaffen muss. Und das allein ist schwierig für jemanden wie mich, der keine also keine Finanzbildung hat, sehr schwierig. Ich bin dran verzweifelt, gelegentlich.
Ja, das war ja auch ein bisschen der Anlass,
genau.
Ne, in dem du da kamst.
Genau. Also,
das überhaupt einzuschätzen.
Ja, ich
habe
eine Mega-Depression gehabt, das kann ich jetzt kurz mal zugeben hier, über letztes Jahr Weihnachten. Da ging es mir wirklich, wirklich richtig schlecht, weil ich vor Weihnachten eine Steuernachzahlung, Steuerforderung hatte von 12.000 Euro für mehrere Jahre, wo ich Umsatzsteuer nicht angegeben hatte bei unserem Haus, bei unserem. Und wir hatten den Steuerberater, Ferienimmobilie. Das kam dadurch, dass wir einen Steuerberater gewechselt haben, der das dann falsch gemacht hat. Und dann wurde es zweimal irgendwie falsch gemacht. Ganz egal. Also ich bin aus allen Reifen gefallen und musste dann 4 Jahre die Buchhaltung aufarbeiten.
Ja.
Und bin daran so verzweifelt. Also ich habe wirklich auf dem Boden gelegen und geschrien und geheult. Also es ist richtig schlimm. Es war richtig, ich bin auch zum Arzt gegangen danach. Und,
du, Caroline, danke fürs Teilen, danke für die Offenheit.
Ist jetzt vorbei, Gott sei Dank. Aber ich habe gedacht, du kannst entweder dran zerbrechen oder du kannst das anpacken.
Ja.
Und good news, of course, wir hatten dann noch 1.800 nachzuzahlen und nicht 12.000.
Nach der Aufarbeitung.
Ist ja auch ein,
Ist,
und, aber das hat mir auch beigebracht, hinzugucken. Und dieses Hingucken ist so wichtig. Und das Hingucken mit einem Coach und dann mit auch einer Community, wo alle Leute, die also sehr ähnliche Prozesse durchgehen, ist ja vollkommen egal, um was es im Konkreten geht und auch um die Summen. Es ist einfach ein Lifestyle, der eine Lebensstilveränderung, ob man sich um sich kümmert finanziell. Und das würde ich gerne sagen hier noch dazu, ist, dass das einfach immer ein Personal Growth Thema ist. Das ist nicht nur die Finanzen in Ordnung bringen, man bringt auch sich selbst in Ordnung. Und das ist eigentlich so der Big Picture Takeaway, den ich hier anbieten kann.
Wow.
Ja, und aber es ist gut, wenn es einen konkreten Anlass gibt und wir haben das Ziel, also dieses Haus zu erhalten ohne große Lebensstileinbußen. Das haben wir irgendwie, glaube ich, jetzt ganz gut hingekriegt. Das muss man immer wieder prüfen.
Ja. Ne? Du weißt jetzt auch wie.
Ja, genau, ich weiß jetzt wie.
Spannend. Ja. Ich würde gerne noch mal auf das Portfolio kurz eingehen, also das ETF-Portfolio. Was hast denn da jetzt, oder was habt ihr da jetzt so 3, 4 Punkte, die ihr jetzt anders gemacht habt als vorher?
Also erstmal haben wir die uns von den Financial Advisern getrennt. Mhm. Und jetzt sind wir in dem Prozess und darum ist es vielleicht nicht so berauschend, das zu erzählen. Aber wir sind gerade in dem Prozess, unsere Positionen, also unsere ETFs, die wir in Hongkong hatten, nach Europa, auf dieselbe Plattform, auf derselben Plattform nach Europa zu bringen.
Wieder Expert-Thematik, ne?
Ziemlich schwierig,
ja.
Weil es bestimmte Anforderungen an das Trading, an die Trading-Kompetenz gestellt werden.
Ja.
Unsere Advisor, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, wenn man sich auf, wenn man sich fürs Investment interessiert, die Financial Advisor haben in ihrer Position der Kompetenz, konnten die in andere Sachen reinkaufen, als du das als Private Investor machen kannst.
Ja.
Du darfst nicht, und vor allen Dingen auch, weil Kevin Rechtsanwalt ist, darf er ja sowieso ganz bestimmte Sachen nicht. Der arbeitet für eine Global Law Firm, die Capital Markets macht. Er ist also, er darf quasi gar nichts. Und ich auch nicht.
Ja.
Und unsere Financial Advisor, das war ein Grund, warum wir die auch genommen haben. Aber,
und das ist ja ein guter Grund.
Ja, letztlich. Aber das fällt uns ein bisschen vor die Füße gerade, weil wir sozusagen der Clearing-Prozess, also der Prozess, dass wir die Genehmigungen bekommen, um diese Investitionen als private Investoren zu halten und dann zu verkaufen. Wir dürfen gar nicht in denen handeln zum Teil.
Mhm.
Ja, das ist jetzt ein bisschen mühsam. Das kostet mich täglich ein bisschen Zeit auch. Das ist tatsächlich so.
Mhm.
Und das ist aber Gott sei Dank was viele Leute nicht betrifft.
Aber du hast jetzt eine Perspektive, dass du eine Vorstellung hast, was ihr da noch... was noch auf euch zukommt und wie ihr
also
es lösen könnt.
Wir werden uns wirklich vereinfachen und in ETFs gehen nur noch.
Ja.
Und das wird auch noch mal ein Prozess. Interessant war der Prozess mit meinem Mann. Ich weiß nicht, ob ich das noch erzählen soll. Aber,
ja, gerne.
Mein Mann hat sich...
du hast ja das Coaching gemacht, ne?
Ich habe das Coaching gemacht. Mhm. Ich hatte den ganzen Schock zu Hause und er hat das eigentlich nicht mitgekriegt. Jetzt muss ich sagen, wir reden eigentlich, wir haben einen guten Draht zueinander. Aber es gibt bestimmte Themen, wo er vollkommen zumacht oder zugemacht hat. Eins war, überhaupt etwas anderes mit dem Geld, was wir angelegt haben, zu machen, als es mit diesen Financial Advisern, die er sehr mag und die auch tatsächlich sehr nett sind, natürlich, irgendwie da was zu verändern. Und zwar, weil er gesagt hat, das hilft mir, ruhig zu schlafen. Ich weiß, die kümmern sich darum, ich muss das nicht machen, du musst es nicht machen und I need this. Und deswegen kriege ich keine Krise, wenn es irgendwie, wenn Corona kommt oder wenn irgendein Krieg ausbricht oder so, dass die Märkte zusammenklappen. Ich wüsste genau, die warnen mich, die machen das Richtige für uns.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber zumindest das war das Produkt, was sie ihm eigentlich verkauft haben.
Ja. Und wenn das so ist, was ja total legitim ist,
total.
Deshalb habt ihr euch dann trotzdem entschieden, euch von denen zu trennen?
Also...
Oder da was zu verändern?
Da möchte ich jetzt sagen, ich interpretiere das mal ganz schnell, fast forward, dass, die Ressource Zeit ist nicht zu unterschätzen. Also es hat in ihm gearbeitet. Ich hab sogar zu ihm gesagt, und sonst interessiert ihn das immer, das genaue Hingucken, muss er ja als Anwalt, gesagt, du, so und so viel kostet uns das jeden Monat, wenn wir... Financial Advisern die Gebühr zahlen. Das war tatsächlich identisch, nicht mit den Kosten unseres Hauses in Bayern, aber mit einem Teil davon, nämlich der genau zu beziffern war, nämlich die Hypothek.
Aha.
Und ich habe gesagt, das kostet uns genauso viel wie diese Hypothek. Jeden Monat.
Okay.
Also im Prinzip könnten wir ohne deren Advice die Positionen halten und weitermachen.
Ah, da kommt die Verknüpfung zum Haus
und
dann, was ja dein Ziel war, ne?
Das ist jetzt der große Full Circle, we came full circle in unserem Gespräch jetzt hier. Das war der Anlass, da hat irgendwas Klick gemacht, vielleicht.
Ja.
Und ich glaube sowieso, und das weiß ich, dass du das auch oft sehr konkret machst im Coaching und Intu eigentlich ja auch die Kultur hat, Bilder zu finden, konkrete Größen zu finden, die in unser Leben passen, um zu verstehen, was wir machen. Und das hat bei ihm, glaube ich, dass diese Idee, dieses geliebte Haus von ihm, wo ich schon oft gesagt habe, das ist Luxus, das brauchen wir nicht.
Wir können,
weil es mir so viel Arbeit gemacht hat, aber es ist natürlich toll, ich liebe es auch. Aber ich habe ihm oft klar gemacht, was das für ein Luxus ist, den er hat auch, indem er in das er jeden Monat viel Geld investiert.
Ja.
Manchmal verliert man ja den Blick. Gesagt, das kostet uns das. Mhm. Also das nicht zu tun, ist konkret die Hypothek.
Und das war dann der Anlass zu sagen, okay, da wollen wir vielleicht rangehen.
Genau, und dann saß er eine Woche später da und sagte ganz ernst, also ich glaube, ich habe da was falsch gemacht. Ich habe da einen Fehler gemacht und das fand ich ja nicht eigentlich. Ich finde, er hat es ziemlich gut gemacht. Wir haben dann lange drüber gesprochen und dann kam bei ihm der Punkt, wo er gesagt hat, manchmal verhandle ich einfach zu niedrig und bin da nicht genau. Ich wollte es bequem haben und es stimmt, er hat einen sehr starken Hang zu entlastendem Denken und das ist auch, wenn man sich ein bisschen fürs Gehirn interessiert, auch richtig, das zu machen. Wir wollen es uns einfach machen, das ist auch richtig.
Wir müssen Ressourcen schonen,
deswegen brauchen wir Coaches und brauchen Communities, weil wir einen Tritt in den Hintern brauchen und da muss jemand ab und zu mal sagen, guck da bitte nochmal hin. Und ich glaube, das hat er dann selbst für sich gemacht und hat erkannt, dass er da was verändern kann. Und dann hat er diesen Downer gehabt. Und dann habe ich natürlich gesagt, du hast es genau richtig gemacht. Du redest jetzt mit mir drüber. Das ist schon mal ein Success. Vor 2 Wochen warst du stark davon überzeugt, dass wir das nicht anrühren. Mhm. Und jetzt guckst du genau hin und du siehst neue Perspektiven. Und in diesem Spirit, sage ich jetzt mal, hat er dann darüber nachgedacht, ob er überhaupt genug verdient. Und hat festgestellt, dass er eigentlich auch an seinem Gehalt noch was verbessern kann. Und hat ist das Risiko eingegangen, eine Gehaltserhöhung zu bitten, die eigentlich überfällig ist in der Firmenkultur einer großen Kanzlei. Da muss man das immer wieder machen. Da muss man wirklich so ein bisschen für sich kämpfen. Und das macht er gerne für andere, aber nicht so richtig für sich selbst.
Das ist spannend, ne? Wie Menschen, auch die hochprofessionell, hoch erfolgreich sind, für andere wirklich 180% geben können und richtig Leistung auffahren und dann irgendwie für sich selbst ist das dann immer noch mal ein anderes Thema. Ne?
Ist immer ein anderes Thema.
So spannend.
Und deswegen sind solche Coachings und auch die Communities, die zum Beispiel Intu anbietet, so effektiv. Ja, weil du kannst natürlich das, was du nicht für dich selbst erkennst und auch nicht für dich selbst formulieren kannst, für jemanden anders machen. Und das ist eine wahnsinnige Bereicherung und auch das ist fast Munition. Also das muss man irgendwie, du kannst einfach dich besser für die harten Sachen, diese harten Kämpfe auch, ne? Es ist nicht einfach, sich einfach um eine Gehaltserhöhung zu bitten und vielleicht eine Zurückweisung zu erleben, denn was machst du dann? Verlierst du dann dein Gesicht? Sagst du, ich gehe? Machst du was? Was machst du da? Wie handelst du das?
Ja.
Und das hat er aber sehr gut gemacht. Und er hat, und das ist unheard of, finde ich, er hat tatsächlich mehr bekommen, als er dachte. Also
als er eingefordert hat sozusagen?
Ja, fast als er eingefordert hat.
Also
er hat eingefordert, so viel hat gesagt, die werden mir das nie geben, die werden mir vielleicht die Hälfte geben. Und sie haben ihm 80% davon gegeben.
Ja, spannendes Ergebnis. Und ich würde jetzt mal sagen, auch indirektes Coaching, weil wir haben ja miteinander gesprochen.
Genau,
und,
richtig. Aber das
wirkt sich halt immer auch auf das Umfeld, die Familie, das System, in dem man lebt immer. Und agiert halt aus, ne?
Es gibt überhaupt nicht es gibt überhaupt nicht die Situation, und das zeigt, dass wir das eben zusammenlösen müssen, auch als Menschen, sehr viele Dinge. Es gibt überhaupt nicht die
Partner,
Situation,
ne?
Wo sich einer verändert und der andere nicht mitmacht. Also was heißt nicht mitmacht? Nicht davon betroffen ist.
Nicht davon betroffen ist,
und
genau.
Und sich dann damit auseinandersetzen muss. Oh. Manche machen es besser, manche nicht, aber bei uns hat es sehr gut funktioniert.
Caroline, vielen Dank für diesen tiefen und offenen Einblick in deine Coaching-Erfahrung. Herzlichen Glückwunsch für die vielen Schritte, die ihr bisher schon geschafft habt.
Ja, ich danke dir sehr für das Coaching und hoffe, dass ich da noch öfter mal in den Genuss komme, denn ich denke nicht, dass das aufhört. Das wird man immer wieder, an Punkte kommen, wo man sich, wo man Entscheidungen treffen muss, die finanzielle Implikationen haben und einen großen Effekt, ja. Gerade bei Immobilien, gerade bei Rentenstruktur und beim Budgeting. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst doch ein Like da, gebt uns eine Bewertung oder empfehlt uns weiter. Und wenn ihr auch mal über Geld sprechen wollt, mit klugen, gleichgesinnten Menschen, dann werdet Teil unserer Community. Mehr dazu unter www.independent-together.com. Be at peace with money.